Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen bei Next Level Change, dem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Und in dieser zweiten Miniserie fokussieren wir den Bereich der Veränderungsberatung und wie hier auch ein modernes Change Management konzipiert und begleitet wird. Du erfährst sozusagen, wie moderne Beratungsansätze das Thema Veränderungsmanagement in Unternehmen auf ein ganz neues Level hebt. Und in der heutigen Folge stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt und du erfährst, warum emotionale Akzeptanz und auch Empathie entscheidend sind für den Erfolg von Veränderung und wie wir Widerstände und Ängste ja in positive Energie wandeln können. In der zweiten Folge werden wir über das Thema Führung sprechen und hier beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, ob und wenn ja, welche neuen Kompetenzen Führungskräfte brauchen, um Veränderung glaubwürdig und auch wirkungsvoll zu begleiten. Mein Wunsch an diese Folge ist, dir zu zeigen, wie modernes Leadership im Change wirklich funktioniert. Und zum Abschluss in der dritten Folge werden wir die Rolle von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz beleuchten und da der Frage nachgehen, ob diese neuen Technologien wirklich echte Gamechanger im Veränderungsmanagement darstellen. Und ich bin da nicht alleine, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, ein ausgewiesener Experte für zeitgemäßes Veränderungsmanagement, der täglich Unternehmen dabei unterstützt, erfolgreiche Veränderungen zu gestalten und auch umzusetzen. Und unser Gast für die heutige Miniserie ist Thomas Resch. Thomas Resch ist Transformationsberater und Coach bei Metafinanz. Er begleitet Organisationen, Teams und Individuen in der Veränderung. Und das Personalmagazin zeichnet ihn als einer der HR-Influencer in Deutschland aus. Also er ist regelmäßig auch als Redner auf Fachveranstaltungen präsent und teilt seine Erfahrungen, der Kenntnisse immer sehr gern. Und von daher freue ich mich extrem, dass er heute da ist. Und wenn er nicht in Podcasts ist oder auf Bühnen steht, ist er sozusagen auch im Süden Bayerns mit seiner Familie in den Bergen und Tälern zu finden. Herzlich willkommen, Thomas.
Ja, schön da zu sein. Moin und Servus.
Ja, perfekt. Und ja, wir hatten ja gerade schon gesagt, dass wir uns heute dem Thema dem Menschen zuwenden. Und da finde ich das auch immer ganz spannend, so aus meiner Beobachtung von außen, dass Veränderungen häufig scheitern, nicht aufgrund von fehlender Strategie, sondern an anderen Dingen. Und was ist aus deiner Perspektive, gerade wenn wir uns den Menschen ansehen, so zentral, warum Veränderungen vielleicht nicht immer glücken?
Ja, ich glaube, in Veränderungsprozessen, da wird oft unterschätzt, dass Menschen nicht nur aus Kopf und Hirn bestehen, sondern da noch ganz viel Körper, Emotion und Gefühl dranhängt. Und so kurz gesagt, Emotion steckt halt einfach Excel und steckt auch PowerPoint. Und da kann eine Vision so schön beschrieben sein und so schön bebildert sein, wie sie ausschaut. Wenn man nicht andockt an Menschen, dann sind PowerPoint ohne Emotionen leider leer und leider oft auch sinnlos und nicht zielführend.
Ja, also das beobachte ich auch. Also es heißt ja auch so schön, der Kopf kriegt in der Regel nur den Trostpreis. Und das ist ja vielleicht auch so in Veränderungsprozessen der Fall. Und wenn du mit deiner Organisation Unternehmen begleitest in der Veränderung, zahlt das dann auch ganz stark so auf das emotionale Moment ein in der Veränderung? Oder wie nutzt ihr dann sozusagen Techniken oder Dinge, um sozusagen auch die Emotionalität zu cashen?
Ach, ein schönes Bild, Christoph. Ich dock da voll an am Trostpreis Kopf. Ich würde sagen, wir bespielen oder versuchen zu bespielen den Hauptpreis von Gefühlen. Also wirklich von der Emotion. Und da braucht es als allererstes Zuhören. Zuhören und verstehen. Und wirklich andocken. Also nicht im Sinne von, ich höre jetzt zu, um dann gleich die Veränderung freizubringen, sondern ich kriege erstmal mit, was passiert denn dort? Ich arbeite auch sehr gern und sehr viel mit Resonanz. Also wenn ich das höre, was mir da geschildert wird, was macht es denn mit mir, was löst es denn in mir aus, werde ich da selber ein bisschen stagnativ und merke, oh, jetzt habe ich eigentlich auch schon gar keine Lust mehr auf das Projekt. Oder werde ich ärgerlich, weil man denkt, das kann doch nicht sein, dass die da nicht wollen. Ja. Und das mitzubekommen, ist eine der großen Künste. Und das ist auch was, was wir dann sehr oft entscheiden und zur Verfügung stellen. Also was nehmen wir wahr, was wird uns geschildert? Aber auch, wie nehmen es wir selber wahr? Also was löst es in uns aus? Und wie können wir dann denn eigentlich erklären, dass Veränderung nicht passiert? Also dass ein Unternehmen sich nicht ändert, obwohl es eigentlich für einen Trostpreis Kopf total logisch wäre. Man sagt, das ist ja das Beste auf der Welt. Das muss man unbedingt machen. Das versteht man ja meistens.
Genau.
Den anderen Aspekt des Körpers, der Gefühle, das ist leider der oft nicht berücksichtigt wird.
Ja. Wie habe ich mir das vorzustellen dann bei der Metafinanz? Geht ihr dann rein in die Organisation und führt erstmal viele Gespräche und Interviews? Oder wie kriegst du sozusagen dieses emotionale Moment gefasst?
Ganz genau. Also das ist unser erster Ansatz. Wir gehen wirklich so in die Forschungswelt und führen Interviews, meistens zwischen 10 und 15 quer durch alle Abteilungen. Mhm. Auch gar nicht übermäßig viel. Also es ist keine Vollerhebung, sondern wir wollen einfach mal so sondieren und Punkte setzen und schauen, ja, wie schaut es denn aus verschiedenen Blickwinkeln aus und was erzählen uns denn die Leute? Mhm. Und vor allem auch, wie erzählen uns die das? Also kriegt man da gleich die Widerstände mit oder auch schon die Lethargie im Sinne von, oh, jetzt kommt schon wieder jemand, der irgendwie was verändern will? Oder ist da auch irgendwas zu spüren im Sinne von, na, irgendwie interessant, dass ich mal befragt werde? Und dieser Effekt von, oh, schön, da hört man mal jemand zu und das ist eine Stunde und der klappert es nicht nur einfach ab, sondern der schaut wirklich, worum es mir geht und was mir wichtig ist. Das hat meistens schon so einen kleinen ersten Effekt.
Ja.
Und das Gebündelte, was wir daraus schreiben, ist unsere sogenannte Diagnose, so eine Standortbestimmung, wo man dann einfach mal merkt, ja, warum ist eigentlich die Organisation gerade, wie sie ist? Und ich sage auch immer ganz gern, Veränderung ist ja eigentlich das Normale. So sagt es auch das Einschink gerne, weil wir erleben sehr ständig, dass sich alles verändert. Und dann ist es ja spannend, warum bleibt dann manches bestehen? Obwohl eigentlich die Umwelt und der Markt draußen sagt, hey, ihr müsst da wirklich was tun. Und darauf fokussieren wir uns und sind da einfach auch selber immer wieder neugierig rauszufinden, woran hakt es denn? Und woran kann man dann auch ansetzen, um Veränderung herbeizuführen?
Ja, also da geht es vor allem auch so um das Thema, so einen fallspezifischen Blick auf jeden einzelnen Kunden irgendwie individuell zu erhaschen. Also ne, wo steht der jetzt gerade und wie ist sozusagen auch so das emotionale Moment gegenüber der Veränderung? Sehe ich das richtig oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, wunderbar beschrieben. Und individuell würde ich da wirklich highlighten, weil das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist ganz unterschiedlich von Branche zu Unternehmen, aber auch von Unternehmen zu Individuum, woran es denn hakt. Und unsere Aufgabe ist sehr oft einfach, ja, die Muster zu erkennen. Also wir schauen natürlich auf Individuen, die sind uns wichtig und gleichzeitig kondensieren wir es und schauen, warum kommt es denn immer wieder vor? Warum ist denn nicht nur die Annegret Meier da so betroffen und ängstlich, sondern warum flucht da durch den ganzen Unternehmen irgendwie so eine gewisse Angst von, oh, was heißt denn das und wird da jetzt alles schlechter und warum müssen wir das aufgeben? Und das wollen wir herausfinden. Also wie wird das hergestellt immer wieder?
Ja, und wer so aus deiner Beratungspraxis und deiner Erfahrung heraus so das Thema Reaktanz, so die häufigste Emotion, wenn es um Veränderung geht? Also welche Art von der typischen Reaktion siehst du da im Gespräch mit den Organisationen?
Ich glaube, mit einer der typischsten, die ist auch bekannt, ist Angst. Die kommt natürlich überall vor und wird oft unterschätzt, weil Angst jetzt auch nichts ist, was so im Bild des Great Managers irgendwie vorkommt. Da ist man ja ziemlich angstbefreit und tollkühn unterwegs. Und gleichzeitig sind Ängste einfach das, was sehr, sehr viele prägen. Einerseits im Sinne von, ich will mich nicht verändern, weil ich habe Angst. Ich verliere da meinen Job, ich verliere mein Ansehen. Andererseits aber auch so die Angst, ja, wenn ich mich jetzt da wirklich drauf einlasse, wer bin ich denn dann eigentlich? Also wirklich oft so die Identitätsfrage, ja. Ich bin doch XY, ich bin doch Manager, ich bin doch Facharbeiter. Wenn sich das ändert, ja, was mache ich denn da mit mir und welche neue Identität kommt denn dann zum Tragen? Und das zu begleiten ist dann auch im Nachgang das Wichtige. Also nicht nur irgendwie strukturell zu gehen, sondern Leuten die Möglichkeit und die Chance zu geben, wirklich sich mit ihren Fragen auch zu beschäftigen. Das geht manchmal auch außerhalb vom Business-Kontext, dann ist gut, ein Verweisungswissen zu haben. Gleichzeitig empfehlen wir, und ich bin ja leidenschaftlicher HRler, ich finde, das ist auch eine wichtige HR-Aufgabe, also Leute in der Veränderung zu begleiten und auch das individuell und die nicht allein zu lassen mit ihren Ängsten.
Ja, Und hat das dann wieder sozusagen auch mit einem gewissen Zeitinvest zu tun, der notwendig ist, dass jeder Einzelne sich einfach auch damit beschäftigt, mit den Fragen, was bedeutet das für mich und welchen Beitrag in der Veränderung möchte ich leisten und kann ich leisten? Oder was sind da so zentrale Faktoren oder Rahmenbedingungen, die darauf positiv einzahlen?
Ich habe gerade so ein bisschen reagiert auf das Wort jeder und jede, weil dann ist es ja immer groß und wir müssen alle mitnehmen. Da bin ich davon abgekommen. Also ich vergleiche immer ganz gerne, Kommunikation ist so ein bisschen wie Taxifahren. Man muss Leute mitnehmen, aber ein Taxifahrer nimmt auch nicht alle mit. Also der fährt nicht an die Bushaltestation und sagt, alle einsteigen, weil dann wird es für alle unbequem und eigentlich hat dann keiner mehr Lust, in diesem engen Taxi da mitzufahren. Und vielmehr ist die Kunst mitzukriegen, wer ist denn gerade in einer gewissen Bereitschaft, sich zu verändern? Nicht diejenigen, die sofort immer Veränderung wollen, weil sie gerade sagen, ah, ich will eben gerade weg vom aktuellen Zustand, das sind so diese Early Adopter, die gut sind. Aber wer sind denn die, die einfach gerade was brauchen? Die vielleicht ein offenes Ohr haben, die einen Rat brauchen, die auch einfach einen Kontakt brauchen zu den Emotionen, die sie beschäftigen. Und dort anzudocken und das auch intensiver, das ist wichtig, weil dann können sich die Leute auf den Weg machen. Dann ist das Taxi in meiner Bildsprache wieder frei und ich kann den nächsten mitnehmen und die anderen sind schon am neuen Punkt angekommen oder laufen gerade dorthin.
Ja.
Und das heißt also immer diese Zeitachse mitzudenken und nicht zu sagen, ich mache das jetzt einmal und alle, sondern eher peu à peu. Und am Schluss aber auch zu akzeptieren, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, nö, da mache ich nicht mit. Dann ist das so. Dann gebe ich denen nur nicht die Bühne, dann investiere ich auch nicht die ganze Energie da rein, sondern auch das hat was mit Akzeptanz zu tun, zu sagen, ja, ich werde nie 100% für eine Veränderung bekommen. Und die braucht man auch gar nicht.
Merkst du so im Laufe deiner Zeit in der Beratung oder in der Veränderungsbegleitung, dass quasi auch so die innere Kündigung gegenüber Veränderung wächst? Also ich sehe ja in einzelnen Studien, dass zum Beispiel die emotionale Bindung zu Organisationen sehr, sehr stark abnimmt, gerade aktuell. Und zahlt das auch ein auf sozusagen die Gruppe derer, die sagt, naja, ist so viel Dynamik und so viel Veränderung, die ich erlebe, also jetzt bei der neuen mache ich nicht mit oder ich kann da nicht mehr, ich bin da erschöpft. Und wie geht man da auch so ein Stück weit damit um? Also oder wie geht ihr damit um? Wie funktioniert das dann, mit solchen Menschen dann irgendwie auch zu arbeiten?
Also erstmal diese Ermüdung, ich glaube, die kennen wir alle in Organisationen, aber auch im klassischen Alltag, dass man sich einfach denkt, boah, die Veränderungsgeschwindigkeit ist so hoch. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich mache meine E-Mails auf und denke mir oft, oh nein, nicht schon wieder eine andere Ansicht und wieder ein neuer Filter und wieder eine tolle Intelligenz und jetzt wird wieder neu gerankt. Und alles braucht aber einfach wieder Anpassungsfähigkeit und Kapazität. Und wir sind als Menschen ja total clever angelegt, dass wir uns immer nach Stabilität sehnen. Das heißt, wir wollen uns nicht ständig verändern. Ich will nicht in der Früh aufstehen und überlegen, wie heiße ich denn jetzt? Thomas, Peter, Marion, was nehme ich denn jetzt für einen Namen heute? Wo arbeite ich denn heute? Was möchte ich denn jetzt anderes in der Welt hinterlassen? Sondern wir haben ja immer die Neigung, Stabilität hochzuhalten, weil es uns einfach sonst viel zu viel Energie kosten würde.
Ja.
Und das heißt, das erstmal anzuerkennen und diesen Wunsch nach Stabilität, den verstehen, nicht nur verstehen, sondern nachfühlen zu können, der ist erstmal wichtig. Und im zweiten, weil du gefragt hast, ja, was mache ich denn jetzt, wenn Leute resignieren und auch die Bindung abnimmt, ich glaube, das erste ist erstmal zu akzeptieren, dass es so ist. Und dass es auch was Gesellschaftliches ist. Schauen wir in die Politik. Auch dort ist mehr Diversifikation. Das sind nicht mehr die Stammwähler. Gleichzeitig haben wir bei der Belegschaft nicht mehr, ich gehe in ein Unternehmen und will da 20, 30 Jahre bleiben, sondern unsere Zeithorizonte sind kürzer. Und die sind übrigens auch funktional, weil die Zeit schnelllebiger ist. Das heißt, ich muss in kürzeren Zyklen arbeiten. Wenn ich aber jetzt natürlich Leute habe, die resignieren, dann braucht es oft an dieser Resignation etwas. Und auch dort würde ich sagen, das eine ist, in der Kommunikation, in Organisationen ehrlich zu sein und nicht zu versprechen, dass man irgendwie wieder great again wird und stabil again wird und die nächste Veränderung nur noch gut ist, sondern wirklich ehrlich zu sagen, ja, das wird wieder Vor- und Nachteile haben. Das wird so sein und das wird auch erstmal anstrengend sein. Also nicht zu trösten, sondern auch ehrlich zu konfrontieren mit dem, was ist. Und das Zweite, was es dann häufig braucht, ist wirklich der Kontakt, also Plattform zu geben, wo auch mal ein ehrlicher Austausch wichtig ist. Mhm. Und wenn das nicht gegeben ist, dann trifft es irgendwie ab in die Kaffeeküchen und in die Social Media. Aber wenn ich wirklich Räume schaffe und sage, da ist eine halbe Stunde, da können die kommen, die es gerade wirklich unter die Nägel brennt, meldet euch an. Und das ist wirklich der geschützte Raum, wo ihr einfach mal alles Fragen stellen könnt. Das ist oft ein Ventil, das sehr, sehr viel ändert und bewirken kann. So ist eine Praxis.
Ja, genau. Ich glaube auch ganz spannend. Ich habe mir den Film auch angesehen, der eure Transformation innerhalb der Metafinanz skizziert hat. Und da habt ihr genau auch diese Räume geschaffen, in denen man sich ehrlich austauschen konnte zu allen Emotionen im Rahmen der Veränderung. Und da gab es auch viele Gespräche, zumindest ist das so auch episodisch in dem Film sichtbar, wo es auch um ja Befürchtungen gab, also auch negativer Art, dass es nicht jetzt sozusagen ins nächste Hoch wieder geht, sondern dass es einfach auch manchmal Phasen dann auch in der Transformation gibt von Unsicherheit und auch von sowas wie Angst, nicht zu wissen, was passiert da. Und wie geht ihr oder wie kann man sozusagen irgendwie als Organisation gerade mit diesem Thema auch Angst vor Veränderung umgehen? Oder was hat sich da für dich bewährt, vielleicht neben Austauschformaten? Oder würdest du sagen, ist das sozusagen das Wichtigste?
Ja, erstmal freut es mich total, dass das Video auch nach 7 Jahren noch Resonanz und Zuschauer findet.
Total.
Danke dafür. Und es braucht nicht nur eine Sache. Ganz sicherlich nicht. Es ist eine Möglichkeit, ein Format Austausch zu leben. Ein zweites, was ich sehr wichtig finde, sind wirklich Role Models, also auch Führungskräfte, die genauso umgehen und auch genauso ehrlich sind und sagen, ich habe jetzt auch nicht nur Lust drauf auf die Veränderung. Und da schwingt bei mir ein zweites Herz mit. Also ich rate sehr vielen Führungskräften, geht weg von Idealen. Und auch ihr seid nicht die ideale Führungskraft und auch ihr findet nicht alles gut. Und wenn das so geteilt wird, dann dockt ihr nicht an und habt auch nicht die Möglichkeit. Was anderes ist natürlich, jetzt gehen wir so in die Klassiker, ist natürlich auch Kommunikation. Auch das braucht es, eine gute, solide Kommunikationsarbeit, einen Kommunikationsplan, verschiedene Medien, Podcasts, Videos, also dieses ganze Feld aufzuarbeiten. Und ein drittes, das ich sehe und das ist heute auch einfach da, ist wirklich dann eine technische Unterstützung. Also wie kann ich sowas auch zeigen? Wie kann ich sowas auch reporten? Wie kann ich auch irgendwie einen Prozess für alle Transparenz machen? Für uns vor 7 Jahren war es zum Beispiel total wichtig, dass wir plötzlich alle KPIs ins Unternehmen freigegeben haben, sodass man wirklich sehen konnte, ist das jetzt vorteilhaft, ist das nachteilhaft und das auch ungefiltert war. Das heißt, ohne dass es das Management schon bewertet hat, und ich konnte einfach mal die Zahlen sehen und mir daraus mein eigenes Bild machen.
Und hat das dann zur Konsequenz auch so ein Stück weit, dass ich Hierarchie in nachhaltigen Veränderungen auch ein Stück weit auflösen muss? Weil ich meine, klar, so die Hoheit gegenüber KPIs, die Transparenz, das war ja sozusagen schon immer irgendwie hierarchisch oben angesehen oder angesiedelt und dadurch bricht das so ab, also diese oder macht das, vergrößert sozusagen die Perspektive. Ich öffne mich da als Organisation und ist dann sozusagen, also ist das A, dann ein guter Schlüssel und B, was macht das mit dem Top-Management und den CEOs der Organisation? Was beobachtest du da, Thomas?
Also Hierarchien sind per se nicht schlecht. Sie haben halt gewisse Funktionen. In der Welt, wo ich sehr schnell reagieren muss, wo ich schnell auch viel Wissen aus der Organisation brauche, wo ich auch neue Ideen brauche, Netzwerkwissen brauche, da können Hierarchien stören. Das ist dann der Fall, wenn da über Hierarchien halt alle Entscheidungen getroffen werden. In unserer Transformation war es so, dass wir genau auf diese Märkte reagieren wollten und dass wir einfach auch attraktiv sein wollten für Leute, die gern ihre eigenen Ideen umsetzen und nicht nur hören, was umgesetzt werden soll. Und deswegen haben wir genau diese Hierarchien abgeschafft, verflacht und tun das auch heute bei Kunden, die das anstreben. Bei anderen Kunden ist es aber auch total wichtig, dass man eine gewisse Struktur und Ordnung einführt. So doof das klingt, aber wenn das verschwommen ist und man dadurch stagniert, dass keiner mehr weiß, mit wem man reden soll, dann braucht es genau diese Hierarchien. Ganz generell auf dem Markt, glaube ich, tut sich viel auch immer noch in der Führungslandschaft. Jetzt findet man alle paar Jahre neue Worte dafür. Einmal war es agil, dann war es New Work. Jetzt reden wir über Dezentralität und Empowerment. Aber der Kern ist irgendwie, wie schaffe ich es denn, Leute zu befähigen und mitzunehmen? Wie schaffe ich es denn, dass Leute sagen, wow, ich will hier irgendwas umsetzen und ich bin befähigt, das zu machen. Und dafür brauche ich natürlich auch irgendwo KPIs und muss auch meine Entscheidungen tracken können, weil sonst ist es ein bisschen so wie, man fährt auf einer schnellen Autobahn ohne Tacho. Das macht schon irgendwie Spaß, aber birgt halt doch einige Risiken. Und spätestens, wenn man dreimal geblitzt wird, dann ist halt der Spaß auch zu Ende.
Ja, schönes Beispiel auch, schönes Bild. Und das finde ich auch ein guter Punkt. Wie gelingt uns das denn, auch da die Mitarbeitenden irgendwie positive Veränderung aufzuladen? Also auch, dass man sozusagen eine Rahmung schafft, in denen jeder Mitarbeitende das Gefühl hat, ich kann hier den Unterschied machen, ich darf mich hier in die Gestaltung bringen und das ist was Positives und macht mir wenig Angst. Also hast du da Beispiele oder aus deiner Beobachtung heraus kannst du da was teilen, was da irgendwie positiv einzahlt oder einwirkt?
Ja, da gehen wir jetzt auch weg so vom Individuum, weil viele sagen ja irgendwie meine Mitarbeitenden, die brauchen ein anderes Mindset, die müssen sich doch endlich mal mehr engagieren.
Ja.
Und da bin ich ein großer Fan der Soziologie, die einfach sagt, naja, die Verhältnisse schaffen das Verhalten. Man prockt sie schon auch selber ein in der Organisation, was man mit Strukturen schafft.
Ja.
Und Strukturen, das heißt für mich, da wirklich etwas zu schaffen, Räume, Rollen, Möglichkeiten zu schaffen, wo sich Leute einbringen können, wo sie wirklich Verantwortung übernehmen, wo Unternehmen in das Risiko gehen, dass auch Mitarbeitende scheitern können, dass sie da ziemlich schnell was lernen können. Und eine Struktur ist dann einfach den Rahmen zu schaffen und sagt, hier ist es möglich. Ihr werdet jetzt nicht das ganze Unternehmen gleich zum Scheitern bringen dürfen und das darf jeder mitarbeiten, das wäre zu viel Risiko. Aber im Kleinen, da möchte ich gern, dass ihr was ausprobiert, dass ihr schnell nicht nur Erfolge feiert, sondern dass ihr vielleicht auch schnell Lernerfolge, also Scheitern feiert. Und diese Möglichkeiten zu geben, finde ich essentiell. Sehr gern rate ich oder begleite ich auch oft, dass ich sage, bietet doch einfach mal an, das ganze Unternehmen darf einfach mal einbringen, was wäre jetzt der wichtigste Schritt, um unsere Zukunft zu gestalten. Und die dürfen so im Art Höhle der Löwen Format einfach mal vortreten und sagen, das wäre es und das bräuchte man dazu.
Ja.
Und für den Anfang wäre es doch mal cool, da eine zu fördern und sagen, ja, ihr kriegt mal ein halbes Jahr Zeit, so und so viel Prozent der Arbeitszeit in der Woche. Dieses Budget legt mal los und nach 6 Monaten kommen wir zusammen und schauen, wo wir stehen.
Ja.
Das ist auch in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind mit Krisen, wahrscheinlich eines der wertvollsten Mittel, um wirklich an die Zukunft zu denken. Weil in der Krise zu sparen, das ist halt ein bisschen so wie Selbstmord zu begehen vor Angst vor dem Tod. Kann man machen, aber so richtig sinnvoll ist es nicht.
Ja, glaube ich. Und das initiiert ja dann auch eine ganz andere Art von Fehlerkultur und auch eine andere Art von Eigenständigkeit, also so die Forderung, wir müssen mehr Intrapreneure befähigen oder sozusagen Rahmenbedingungen schaffen, in dem jeder Mitarbeiter auch sowas wie so ein Intrapreneur sein darf, ist ja dann quasi so eine Folge aus dem, was du beschreibst und auch eine andere Art von Fehlerkultur zu implementieren. Und was sind so deine Beobachtungen? Wie geht das? Wie gelingt das? Ist es da auch wieder das im Kleinen zu implementieren, in kleineren Arbeitsgruppen, das ausprobieren zu lassen, darüber zu reflektieren? Oder was sind da so für Methoden oder Wege sinnvoll, die du da beobachtet hast?
Ein erstes dockt direkt beim Wort an. Ich verwende heute sehr selten noch das Wort Fehlerkultur und gehe auf Lernkultur. Das ist ein bisschen Wortglauberei, möchten manche sagen. Gleichzeitig prägen einfach Worte immer die Realität. Und kein Unternehmen möchte Fehler fördern. Also es gibt's einfach nicht, dass man sagt, boah, wir sind total stolz drauf, dass wir uns heute richtig toll die Fehler gemacht haben.
Schön.
Was das förderfähig ist, aber das Lernen. Also was habe ich denn gelernt? Was habe ich aus den Fehlern für Rückschlüsse gezogen? Und das ist ja deutlich mehr auch noch als Fehler zu machen. Also Fehler ist halt, ich kriege meine Diktat in der Schule zurück und da steht die Fehleranzahl. Das kann man jetzt feiern, aber das ist halt irgendwie ein bisschen surreal. Ja. Was man aber wirklich feiern kann, ist das Potenzial zu sagen, boah, das sind jetzt 12 Ansatzpunkte, was ich lernen kann. Wie man irgendwie anders formuliert, wie man anders schreibt und wie man Kommas setzt. Und dafür den Raum zu schaffen, der ist essentiell. Ich bin großer Fan, kann jetzt auf so verschiedene Ebenen gehen. Eines ist die Teamebene. Also du hast ja gefragt, welche Methode wäre es, alle paar Monate mal zusammenzukommen. Also alle 2-3 Monate eine Session zu haben und sagen, jetzt überlegen wir uns mal, wer uns und was uns eigentlich die letzten Monate das größte Potenzial gegeben haben, zu lernen. Und das gewinnt vielleicht sogar einen Preis. Die Steigenberger Hotels machen das so schön, oder das Stammhotel von denen. Da wird in jedem Team immer der Fehler des Monats gekürt. Und die Person wird ausgezeichnet. Und die nennen es wirklich Fehler, aber mit dem Bewusstsein, herzlichen Dank, liebe Person, dass du diesen Fehler begangen hast, dass du den hier teilst und dass wir jetzt alle so viel lernen konnten davon, dass wir den nie wieder machen. Und das ist preiswürdig. Und da braucht es natürlich auch eine gewisse Prise Humor, dass man so auch über sich selber lachen kann, dass es so ein Wanderpokal ist. Und das richtige Framing dann wirklich zu merken, hey, so lernen wir. Und das andere auf Organisationsebene, würde ich 2 Sachen sagen. Ein Format ist sicher nicht die, muss ich wahrscheinlich mich selber piepen, oder? Die Peep-Up-Night sozusagen, um hier keine Schimpfworte zu sagen. Da gab es auch schon Skandale, wo das Leute ins Unternehmen eingeführt haben und wurden deswegen abgemahnt. Deswegen bin ich da vorsichtiger. Ja. Aber einfach ein Format zu finden, wo wirklich geteilt wird, auch vom Management, was waren denn Ihre größten Fehler? Was haben Sie daraus gelernt? Und was ist dadurch schiefgegangen, aber was waren auch die Lektionen fürs weitere Leben? Und ein letztes, und das geht dann einfach auch an Strukturen, sich zu hinterfragen, wie werden denn derzeit in den Strukturen, in den Programmen, in den Prozessen Fehler eigentlich immer wieder geahndet? Und welche Ängste werden da wirklich befördert? Sei es, ich mache einen Fehler einen Tag vorm Gehaltserhöhungsgespräch. Das ist ja wirklich der Worst Case. Man kann das Ganze ja fast Fehler machen am Tag davor. Und da dann hinzugehen, mal zu überlegen, wie kann man das denn anders aufbrechen? Dass nicht so dieser Bias von, ich mache hier einen Fehler und am nächsten Tag hat das sofort eine Konsequenz im Vordergrund zu stehen, sondern vielmehr so diese Lockerheit. Wo fangen wir denn sowas auf? Und wo gibt's auch irgendwo einen Raum oder so ein Kontingent an Fehlern? Jetzt bin ich voll im Plaudern, Christoph, aber ein letztes muss ich hier noch teilen.
Ja, perfekt.
So schön mit dir.
Ja, genau.
Wir sehen uns hier noch so am Bildschirm und dann wird's lebendig. Ich möchte einfach eine persönliche Geschichte auch noch teilen. Wie ich ins Berufsleben eingestiegen bin, einer meiner ersten Chefinnen, Grüße an Nicole an der Stelle, mit der hatte ich mein Probezeitgespräch. Und dann saß ich da auch so ein bisschen ängstlich, zitternd, nicht wegen der Nicole, sondern war einfach Probezeitgespräch. Und wenn man sich dann so alles denkt, was hätte denn schiefgehen können, gegangen sein können, was hätte da irgendwas passieren können und macht sich da seine Gedanken. Und das Gespräch war total sympathisch und nett, so wie es ja wahrscheinlich in den meisten Unternehmen ist. So hoffe ich es doch, dass viele so eine Führungskraft auch haben. Meine Chefin hat mir dann damals dann einen Rat gegeben. Sie hat nämlich gesagt, du Thomas, das war gut, was du da bisher gemacht hast, ganz toll, aber so für das nächste Jahr hätte ich einen Wunsch. Mach mal bitte einen großen Fehler. Also irgendwas, wo wir uns dafür entschuldigen müssen. Und dann habe ich sie so angeschaut und gesagt, ist das ein Witz nicht sein? Nee, das meint sie ernst. Also du hast jetzt so einen Kredit von einem großen Fehler. Bitte brauch den bis zum nächsten Mal auf, sonst bin ich enttäuscht nach einem Jahr. Und ich sage, und was hat das für einen Sinn? Und sagt er, ist ganz einfach. Da, wo du gerade bist, ist in deine Komfortzone und das machst du super. Ich würde dich gerne ein bisschen in die Lernzone bringen und dafür musst du Risiken eingehen. Und deswegen hast du jetzt einen Kredit und nutzt den. Und das Gespräch tat mir so gut. Sie war nach einem Jahr enttäuscht, weil ich den gar nicht gemacht habe. Ich selber war aber immer wieder bemüht, so irgendwas anzuzetteln oder zu sagen, hey, ich gehe mal raus. Und das tut gut und schafft es in euren Unternehmen, so einen Raum von, ich gebe euch mal einen Kredit, schaut euch, dass ihr das Risiko nutzt. Und mein Menschenbild ist, dass ja 99% der Menschen es nicht bösartig nutzen und sagen, jetzt stelle ich was an, sondern sich eher Mühe geben müssen, mehr ins Risiko zu gehen und auch mit ihren Ängsten umzugehen.
Ja, vielen Dank, Thomas, fürs Teilen deiner Geschichte und auch deiner Erlebnisse. Und ja, das ist ein schöner Schlusspunkt, finde ich, für die erste Folge. Und wir haben auch einfach da jetzt einfach auch gute Brücken gebaut für die zweite Folge, die wir ja auch nochmal einsprechen werden und wo wir uns begegnen können, wo wir uns nämlich dem Thema Führung auch nochmal widmen werden. Also welche Art von Führung oder was sollte Führung bewirken in Veränderungsprozessen? Verändern sich da die Rollen auch? Ist es dann eher so eine Führungskraft als Veränderungsbegleiter? Wie muss der ausgebildet sein, damit das gut funktioniert und dass das irgendwie positiv einstrahlt und auch einfach das ja positive von Veränderung in den Vordergrund spielt? Das sind so Fragestellungen, da freue ich mich jetzt schon auf das Gespräch, was wir uns ja vorgenommen haben, nochmal jetzt anschließend zu führen. Und ich werde auch nochmal den Link zu dem Film mit in die Shownotes bringen, denn das ist wirklich total interessant, wie ihr euch als Organisation einfach auch einer großen Veränderung gestellt habt, wie ihr da umgegangen seid und auch mit welchem Mut ihr da dann einfach auch in der Dokumentation dieser Veränderung drin war. Das fand ich irgendwie sehr beeindruckend. Ich fand das ganz stark und kann man einfach auch einiges von lernen. Und man sieht dann einfach auch das, was du gesagt hast, man dort direkt konkret bei den Kolleginnen und Kollegen auch erfahren durfte. Und das finde ich irgendwie ganz mutig und würde mir das wünschen, dass wir da einfach genau diese Art von Haltung in den Köpfen stärken. Und bedanke mich ganz herzlich, Thomas, dass du heute mein Gast warst. Und ich werde gleich auch nochmal mir den Podcast in Ruhe mal anhören und wird für euch nochmal so meine zentralen Learnings zusammentragen, dass ihr das sozusagen auch gebündelt habt. Und an dieser Stelle, wie gesagt, Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit.
Es war mein Fest. Herzlichen Dank, Christoph, fürs Gespräch und danke euch fürs Zuhören.
Also meine 6 zentralen Learnings aus diesem Gespräch mit Thomas sind die folgenden. Nämlich einmal, dass die emotionale Akzeptanz und Empathie unheimlich wichtig ist für ein erfolgreiches Veränderungsmanagement in Organisationen, um quasi auch das Emotionale nicht nur zu erkennen, sondern auch strategisch adressiert zu nutzen. Und Empathie und emotionale Akzeptanz sind so die Schlüssel für den Umgang oder das Aufbrechen von Widerständen, um die sozusagen auch in positive Energie zu transformieren. Ein zweiter Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, dass Verständnis für emotionale Reaktionen da sein sollte. Durch Interviews zum Beispiel oder durch Analysen innerhalb der Organisation, wie beispielsweise jetzt hier auch bei der Metafinanz, finde ich das total klug, sinnvoll, quasi auch Veränderungsresilienzen, Muster, individuelle Barrieren zu erkennen, um die dann sozusagen fallspezifisch auch zu überwinden. Das dritte ist auch, was ich mitnehme, ist das Thema offene Kommunikation und Führung. Also, dass es darum geht, wirklich eine ehrliche Kommunikation auch in Plattformen, in offenen Austauschformaten sozusagen zu ermöglichen, um da Unsicherheiten und Ängste aufzufangen und auch Führungskräfte da den Möglichkeitsraum zu geben, mit ihren Herausforderungen umgehen zu lernen, um dann auch als Vorbild und authentisch agieren zu können in der Veränderung. Ein vierter Punkt, den ich total spannend fand, war auch nochmal die Rolle der Führungskräfte. Da werden wir uns ja auch nochmal in der zweiten Folge stärker darauf fokussieren, aber es gab schon so die ersten Hinweise, dass die einfach auch eine große Verantwortung in Veränderungsprozessen tragen, sie quasi so als Architekten des Wandels agieren sollten, indem sie nämlich gute Unterstützung bieten und gleichzeitig auch Mut haben sollten, ja Strukturen zu erneuern und auch individuell sozusagen zu formen. Der fünfte Punkt, der vorletzte Punkt, den ich so mitgenommen habe, ist, dass wir anstelle einer Fehlerkultur von einer Lernkultur sprechen sollten. Nämlich, dass es nicht darum geht, sozusagen den Fehler zu fokussieren, sondern zu gucken, was ist das Potenzial eines Fehlers, nämlich die Lernkurve zu erhöhen und darüber dann auch eine Kultur in der Organisation aufzubauen. Da haben wir auch unterschiedliche Formate mitgesehen und auch betrachtet. Auch das alles immer ohne Angst von Konsequenzen, die negativ wirken. Und der sechste und letzte Punkt aus meiner Rückschau war, dass wir einfach ja auch wirklich Strategien für nachhaltige Transformation implementieren müssen, um einfach zu verstehen, wie funktionieren diese Prozesse innerhalb meiner Organisation und dass da auch Technologieoffenheit hilfreich ist, aber auch flache Hierarchien beispielsweise hilfreich sein können oder auch förderlich sein können, um Eigenverantwortlichkeiten in der Veränderung zu eröffnen, zu ermöglichen und zu stärken, um auf diese dieser Basis auch wirklich eine nachhaltige Transformation in der Organisation zu verankern. Das waren so meine Top 6 Punkte und ich freue mich jetzt schon auf das zweite Gespräch, wo wir uns vor allem auch um das Thema Führung und auch die Veränderung der Führungsrolle in Veränderungsprozessen uns kümmern werden. Und ich wünsche euch bis dahin eine rockige Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.